Arbeitszeiten. Arbeitszeitregelungen sind ein wichtiger Themenkomplex der Arbeitsgestaltung. Neben klassischen Arbeitszeitmodellen, zum Beispiel starre einschichtige Arbeitszeitmodelle, bei denen die Mitarbeiter eine festgelegte Dauer der Arbeitszeit von 7 bis 9 Stunden haben, gewinnen seit einigen Jahren flexible Arbeitszeitmodelle an Beliebtheit. Siehe dazu zum Beispiel Frieling und andere 2012. Hinter dem vielfach verwendeten Begriff flexible Arbeitszeiten verbergen sich sehr unterschiedliche Regelungen der Arbeitszeit. Hierunter versteht man laut Spitzley 2007 alle Abweichungen von den als normal empfundenen Arbeitszeiten, angefangen von Überstunden und Nacht- und Schichtarbeiten über Gleitzeit- und Arbeitszeitkonten bis hin zur Vertrauensarbeitszeit. Moderne Softwarelösungen schaffen bei der zeitlichen Arbeitsplatzgestaltung immer mehr Freiraum, stellen die Stelleninhaber jedoch vor neue Herausforderungen. Vergleiche Pfeiffer 2012. Ein Beispiel für die IT-gestützte Flexibilisierung von Arbeitszeiten findet sich im Webex-Kurs Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort in IT-Unternehmen auf www.lehrbuch-psychologie.de. Auch unterschiedlich ausgestaltete Teilzeitmodelle oder längerfristige Freistellungen, Sabbaticals, sind Beispiele für die Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Stellen Gleitzeit, Schicht- und Wochenendarbeit in Deutschland traditionelle Formen flexibler Arbeitszeit dar, so zeichnen sich neuere Instrumente wie Jahresarbeitszeitkonten oder Sabbaticals durch eine stärkere und gleichzeitige Varianz in ihrer Dauer, Lage und der Verteilung der Arbeitszeit aus. Vergleiche Jürgens 2005. Eine Studie von Kauffeld und anderen 2004 unterstreicht die positiven Effekte flexibler Arbeitszeitgestaltung. Sie betrachtet Effekte eines flexiblen Jahresarbeitszeitmodells, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit, abgestimmt mit den Kollegen in der Filiale, nach den Kundenströmen ausrichten konnten. Die Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten erlebten mehr Autonomie und Selbstbestimmungsmöglichkeiten bei gleichzeitig höheren Anforderungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Mitarbeiter mit flexibler Arbeitszeitgestaltung waren zufriedener und bewerteten ihre persönliche Entwicklung sowie ihre Lernmöglichkeiten positiver als die Mitarbeiter mit weniger Arbeitszeitautonomie. Zu einer speziellen Form der flexiblen Arbeitszeitgestaltung, der ergonomischen Schichtplangestaltung, finden sich Informationen im Webex-Kurs Ergonomische Schichtplangestaltung und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiter auf www.lehrbuch-psychologie.de. Im Hinblick auf den nahenden demografischen Wandel in Deutschland und Westeuropa ist es sinnvoll, sich mit altersdifferenzierter Arbeitsplatzgestaltung zu beschäftigen, da lebensphasenabhängig unterschiedliche Anforderungen an Mitarbeiter gestellt werden. Zudem werden ein Großteil der Krankheiten, die durch die Arbeit verursacht werden, sowie Unfälle am Arbeitsplatz durch eine mangelhafte Arbeitsgestaltung und schlechte Arbeitsorganisation mitverursacht. Siehe dazu Landau 2003. Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Webex-Kurs Altersdifferenzierte Arbeitsgestaltung als Prävention und Intervention auf der Lehrbuch-Website. Gruppenarbeit als Form der Arbeitsgestaltung. Gruppenarbeit ist nach Angaben von Ulich 2011 eine der gängigsten Formen der Arbeitsorganisation in der Produktion. So nutzten 2006 bereits 87% der Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern Gruppenarbeit als Organisationsform. Siehe Kinkel und andere 2007. Über Gruppenarbeit wird bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts kontrovers diskutiert. Vergleiche Kauffeld 2001. Willi Hellpach führte erste Ansätze zur Gruppenfabrikation in den 1920er Jahren bei Daimler-Benz ein, um der Atomisierung und Sinnentleerung der Fabrikarbeit im Zuge der Rationalisierung industrieller Produktionsprozesse entgegenzuwirken. Arbeitsformen mit autonomen Gruppen wurden in den 1950er und 1960er Jahren in Skandinavien erprobt. Teilautonome Arbeitsgruppen wurden im Rahmen des soziotechnischen Ansatzes vom britischen Tavistock Institute in London erstmals eingesetzt. In Deutschland wurde ab 1974 im Rahmen des staatlichen Forschungsprogramms zur Humanisierung des Arbeitslebens Gruppenarbeit in die Unternehmen getragen. Die Versuche zur Humanisierung des Arbeitslebens haben dabei in den Unternehmen bestenfalls den Boden für spätere Versuche zur Einführung von Gruppenarbeit bereitet. Überzeugt haben sie nicht. Dies war einer Untersuchung von James Womack und seinen Kollegen aus den 1980er Jahren vorenthalten, die den Automobilproduzenten das japanische Organisationskonzept der Lean Production mit flexiblen Fertigungsgruppen empfahlen. Definition: Lean Production bedeutet schlanke Produktion und ist eine Methode, die zu höherer Produktivität bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität der Produkte führt. Definition Ende. Die Untersuchung von Lean Production belebte in den 1990er Jahren in Deutschland die Diskussion über Gruppenarbeit neu. Im Fokus stand jedoch nicht mehr die Humanisierung des Arbeitslebens durch Gruppenarbeit, sondern die Vereinbarkeit von Rationalisierung und Humanisierung durch Arbeitsstrukturierung. Neue Managementkonzepte, vor allem Lean-Management, die auf Gruppenarbeit in unterschiedlichen Formen setzten, fanden Eingang in die Unternehmen. Arbeitsgestaltungsmaßnahmen, die hiermit einhergingen, waren unter anderem flexible Arbeitszeiten, Gruppenarbeit, Job-Enrichment, Enthierarchisierung und verstärkte Mitarbeiterbeteiligung. Im folgenden Exkurs werden die Kernmerkmale von Lean Production und Lean Management beschrieben. Exkurs: Lean Production und Lean Management. Lean Production bedeutet schlanke Produktion und ist die Bezeichnung für das in der Massachusetts Institute of Technology Studie entdeckte Verfahren der Japaner, das zu höherer Produktivität und Qualität in der Produktion führt. Lean Management ist nun die logische Erweiterung der Lean Production auf das ganze Unternehmen, in deren Mittelpunkt verschiedene Arbeitsprinzipien, Managementstrategien, hochentwickelte Methoden und einfache Problemlösestrategien stehen, die die Gestaltung des Unternehmens beeinflussen sollen, sodass die Erfolgsfaktoren Zeit, Qualität und Kosten für das Unternehmen günstig beeinflusst werden. Die Tabelle 11.7 des gedruckten Buches veranschaulicht die Leitbilder des Lean-Managements. Vergleiche auch Womack und andere 1991 sowie Bösenberg und Metzen 1993. Prinzipien des Lean-Managements werden mittlerweile in den unterschiedlichsten Branchen, zum Beispiel auch Gesundheitswesen, angewendet. Beim Lean-IT-Management werden erprobte Prinzipien und Methoden des Lean-Managements, unter anderem agiles Projektmanagement, kundenorientiertes Denken, multifunktionale Teams etc., aus der Produktion auf die Erbringung von IT-Leistungen übertragen. Vergleiche Müller und andere 2011. Exkurs Ende. In der betrieblichen Praxis existieren verschiedene Typen arbeitender Gruppen, von denen im Folgenden fünf vorgestellt werden: teilautonome Arbeitsgruppen, Fertigungsteams, Qualitätszirkel, KVP-Gruppen und Projektgruppen. Die Abbildung 11.5 im gedruckten Buch verdeutlicht die Verortung der verschiedenen Gruppentypen oder Formen innerhalb einer Organisation. Teilautonome Arbeitsgruppen. Teilautonome Arbeitsgruppen sind auf Untersuchungen des Londoner Tavistock Instituts Mitte des 20. Jahrhunderts zurückzuführen und basieren auf der Zitat Kritik der ökonomischen Einseitigkeit und Nichtberücksichtigung sozialer Belange. Zitat Ende. Entnommen aus Bühner 2004. Es sind kleine Gruppen von Mitarbeitern, die gemeinsam eigenverantwortlich ein Produkt oder eine Dienstleistung erzeugen. Dies führt dazu, dass soziale Belange mit in die tägliche Arbeit integriert werden. Für die Herstellung dieses Produktes müssen die Gruppenmitglieder sowohl direkte Fertigungstätigkeiten als auch indirekte Tätigkeiten, zum Beispiel Qualitätskontrollen, ausführen. Zu den Tätigkeitsfeldern der teilautonomen Arbeitsgruppen zählen die selbstständige Planung, Ausführung, Steuerung und Kontrolle der ihnen übertragenen Aufgaben. Der Grad der kollektiven Autonomie bei der Produktherstellung ist begrenzt, was sich beispielsweise darin äußert, dass Entscheidungen über den Produktionsstandort oder die Art der Produkte weiterhin dem Management vorbehalten sind. Siehe dazu Uhlich 2011. Regelmäßige Gruppengespräche dienen der Koordination und Planung von Arbeitsprozessen. Moderiert werden die Gespräche vom Gruppensprecher. Er wird von der Gruppe gewählt und ist Ansprechpartner für Vorgesetzte und andere externe Schnittstellen, wie beispielsweise die Personalabteilung. Die Einführung von teilautonomen Arbeitsgruppen verändert die horizontale und vertikale Arbeitsteilung der Organisation. So wird beispielsweise die Funktion des Qualitätskontrolleurs überflüssig und der Gruppensprecher übernimmt Aufgaben des Meisters. Durch die drei zentralen Konzeptmerkmale Job Enlargement, Arbeitserweiterung, Job Enrichment, Arbeitsbereicherung und Job Rotation, Arbeitsplatzwechsel, soll die Arbeit menschengerechter gestaltet werden. Zudem wird eine höhere Produktivität, Qualität und Flexibilität angestrebt. Gruppenarbeit in Form von teilautonomen Arbeitsgruppen kann demnach in gleichem Maße als Form der Arbeitsstrukturierung eingesetzt werden. Vergleiche Kubitschek und Kirchner 2005. Hierbei können Funktionen, die vormals einzelne Stelleninhaber innehatten, an die Gruppe insgesamt delegiert werden. Beispielsweise können die Mitglieder der Gruppe Mitbestimmungsrecht bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern bekommen oder die Wartung von Maschinen im Rahmen der Instandhaltung übernehmen. Die Prinzipien der Arbeitserweiterung, Arbeitsbereicherung und des Arbeitswechsels werden hierdurch gefördert. Abbildung 11.6 des gedruckten Buches veranschaulicht die Integration von Funktionen in den Verantwortungsbereich von Arbeitsgruppen. Fertigungsteams haben einen japanischen Ursprung. Ein Fertigungsteam besteht aus Fließbandarbeitern und ist hauptsächlich durch taktgebundene Fließbandarbeit charakterisiert, bei der jeder Beschäftigte mehrere spezifische Tätigkeiten ausführt, Multiskilling genannt. Beispielsweise kann ein Fließbandarbeiter sowohl löten als auch schrauben. Das Multiskilling bewirkt, dass Fertigungsteams personell flexibel sind, weil mehrere Mitglieder der Gruppe verschiedene spezifische Tätigkeiten ausführen können. Neben direkten Fertigungstätigkeiten müssen die Teams auch indirekte Tätigkeiten übernehmen. Siehe dazu Berggren 1991. Es existiert eine hierarchische Struktur. Dies bedeutet, dass zum Beispiel ein Meister zwei Teams führt. Hohe Arbeitsstandards bedingen, dass jeder Handgriff festgelegt ist. Durch Verbesserungsvorschläge der Teammitglieder können die Standards optimiert werden. Im Gegensatz zu den teilautonomen Arbeitsgruppen stehen die sozialen Bedürfnisse der Beschäftigten bei dem Konzept der Fertigungsteams nicht im Vordergrund, sondern das Just-in-Time-Prinzip der Fertigung zu einem festgeschriebenen Zeitpunkt. Siehe dazu Antoni 1996. Kontinuierlicher Verbesserungsprozessgruppen, abgekürzt KVP-Gruppen, haben wie Fertigungsteams einen japanischen Ursprung. Sie setzen sich aus Mitarbeitern bestehender Organisationseinheiten zusammen. Ziel ist es, in kleinen Schritten Arbeitsprozesse zu optimieren. Reduzierung von Verschwendung und Qualitätsverbesserung stehen im Mittelpunkt der Arbeit von KVP-Gruppen. Im Gegensatz zu den teilautonomen Arbeitsgruppen und Fertigungsteams sind KVP-Gruppen laut Hoyos und Frey 1999 keine regulären Arbeitsorganisationseinheiten, da sie ausschließlich temporär existieren. Die Zielsetzung hierbei ist, Mitarbeiter an betrieblichen Problemlösungen zu beteiligen und somit ihr Verantwortungsbewusstsein für Kosten und Qualität der Produkte zu steigern. In Japan werden KVP-Gruppen daher auch Kaizen genannt, was so viel bedeutet wie Abbau von Verschwendung. Siehe dazu IMAI 1992. Weitere positive Effekte sollen die Förderung der Eigenverantwortlichkeit und Mitgestaltung bei Betroffenheit der Teams sowie die Förderung von innovativem Denken und die Veränderungsbereitschaft im gesamten Unternehmen sein, da die KVP-Gruppen die Atmosphäre in der Gesamtorganisation und somit die Zusammenarbeit und Kommunikation positiv beeinflussen können. An erster Stelle stehen jedoch die Optimierung der Arbeitsabläufe und konkrete Ergebnisse wie geringere Kosten und höhere Produktivität und Produktqualität. Weitere Nebeneffekte von KVP-Gruppen sind die Personalentwicklung der Mitarbeiter durch Beteiligung in solch einem Team, zum Beispiel durch Förderung verschiedener Kompetenzen, und die soziale Qualität, zum Beispiel Fehlzeitenabbau und Unfallverhütung. Vergleiche Frey und andere 1999. Ein Beispiel für KVP-Gruppen ist im Webex-Kurs KVP-Gruppen bei Volkswagen auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Projektgruppen sind zeitlich befristete Gruppen, die aus Experten verschiedener Arbeitsbereiche oder Führungskräfte bestehen, um neuartige, komplexe, vorgegebene Problemstellungen zu bearbeiten. Die Interdisziplinarität soll genutzt werden, um die Projektaufgabe aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können und um somit zu einer optimalen Lösung bzw. einer optimalen Zielerreichung zu gelangen. Die Teilnahme an den Projektgruppen ist nicht freiwillig, sondern wird anhand des Managementauftrags und der Sachkompetenz des Mitarbeiters festgelegt. Die Zusammenarbeit der Projektgruppe ist aufgrund der klar umrissenen Aufgabenstellung, die sowohl operative als auch strategische Elemente enthält, zeitlich befristet. Siehe dazu Neuberger 1994. So steht die effiziente Auftragsbearbeitung von Planungs- und Entwicklungsaufgaben im Fokus von Projektgruppen. Die Projektorganisation bestimmt die Eingliederung in die Gesamtorganisation. Die reine Projektorganisation kennzeichnet sich durch die Abberufung der Projektmitarbeiter aus ihren einzelnen Abteilungen zur gemeinsamen Bearbeitung eines Projektes. Es wird zwischen Stabsprojektgruppen und Matrixprojektgruppen unterschieden. Im Mittelpunkt der Stabsprojektgruppen stehen Koordinationsaufgaben, die Informations- und Entscheidungsvorbereitungen umfassen. In der Matrix-Projektorganisation verbleibt der Mitarbeiter in seiner Abteilung und erhält projektbezogene Anweisungen von der Projektleitung. Vergleiche Kauffeld 2001. Qualitätszirkel sind kleine, moderierte Gruppen von Mitarbeitern der unteren Hierarchieebene, die sich regelmäßig freiwillig treffen, um selbstgewählte Probleme aus ihrem Arbeitsbereich zu lösen. Dabei können die Arbeiter aus demselben oder aus verschiedenen Arbeitsbereichen stammen. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Bearbeitung arbeitsbezogener Probleme, wobei die Themen frei von den Arbeitern gewählt werden. Siehe Bungard 1992. Die Probleme sollten sich jedoch mit Qualitätsproblemen der Organisation beschäftigen. Jeder Arbeiter, der an den Treffen der Qualitätszirkel teilnimmt, hat ein Vorschlagsrecht. Die ungefähr zweistündigen Treffen finden in einem 14-tägigen Rhythmus während der bezahlten Arbeitszeit statt. Die Idee dahinter ist, an die innovativen Ideen der Mitarbeiter heranzukommen und hierdurch Effizienzverbesserungen für betriebliche Abläufe zu generieren. Siehe dazu Antoni 1990. Grenzen der Arbeitsgestaltung. Betrachtet man die verschiedenen Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, zum Beispiel bezüglich der Arbeitsmittel, des Arbeitsplatzes der Zeit oder Struktur fällt die Vielfältigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten auf. Im gleichen Moment stellt sich die Frage, inwieweit Organisationen und Stelleninhaber hierbei selbst an ihre Grenzen stoßen können. Wenn sich Arbeitsort, Arbeitszeit oder Arbeitsbedingungen so sehr verändern, dass eine klare Grenzziehung nicht mehr möglich ist, spricht man in der Arbeitspsychologie von Entgrenzung von Arbeit. Hiermit ist insbesondere die voranschreitende Verschmelzung von Erwerbs- und Privatleben gemeint, die beispielsweise durch die räumliche oder zeitliche Flexibilisierung von Arbeit ermöglicht wird. Sauer, 2012, beschreibt dieses Konstrukt umfassend als den, Zitat, Prozess der Erosion von institutionellen und motivationalen Grenzziehungen, die für die fordistisch-tayloristische Organisation von Arbeit in der Nachkriegszeit in Deutschland und anderen entwickelten kapitalistischen Staaten paradigmatisch und strukturprägend waren und in vielerlei Hinsicht bis heute sind. Zitat Ende. Zwei aktuelle Beispiele zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsortflexibilisierung sollen die Herausforderungen, die an Organisation und Arbeitnehmer gestellt werden, verdeutlichen. Beispiel 1. Grenzen der Arbeitszeitflexibilisierung am Beispiel der Volkswagen AG. Ende 2011 erwirkt der Betriebsrat der Volkswagen AG per Betriebsvereinbarung, dass für alle tariflich beschäftigten Mitarbeiter, die ein Smartphone, mit dem E-Mails abgerufen werden können, besitzen, eine sogenannte Funkstille eingehalten werden muss. E-Mails werden abends, 30 Minuten nach Ende der Gleitzeit vom Server, nicht mehr an das Smartphone gesendet und diese Sperre wird morgens erst 30 Minuten vor Arbeitsbeginn wieder aufgehoben. Vergleiche unter anderem Brian 2011. Diese Maßnahme stieß eine öffentliche Debatte zum Thema Grenzen der Arbeitszeitflexibilisierung an. Eine Studie von Massmanian und anderen aus dem Jahre 2005 befragte hochqualifizierte Arbeitnehmer zum Thema Smartphone-Nutzung und kam zu dem Ergebnis, dass einerseits Gefühle von erweiterter Freiheit und erhöhter Kontrolle der eigenen beruflichen Situation erlebt wurden. Andererseits berichteten Studienteilnehmer von negativen Gefühlen in Hinblick auf die soziale Erwartung permanenter Erreichbarkeit. Mehr dazu in Kapitel 12. Beispiel 2. Grenzen der Arbeitsortflexibilisierung am Beispiel des Internetunternehmens Yahoo. Yahoo rief Anfang 2013 alle Homeoffice-Arbeiter zurück ins Büro und begründete dies mit einer besseren Kommunikations- und Innovationskultur, wenn sich Mitarbeiter auf regelmäßiger Basis face-to-face sehen würden. Vergleiche Miller und Rampel 2013. Diese Maßnahme rief ebenfalls öffentliche Kontroversen auf, da sie unter anderem die Familienfreundlichkeit der Arbeitsumgebung gefährden und somit einen Rückschritt hinsichtlich der Modernität und Arbeitsgestaltung darstellen kann, welches man von einem Internetunternehmen nicht erwartete. Betrachtet man die aktuelle Forschung zum Thema Homeoffice der Forschergruppe um Bloom, so wird deutlich, dass Heimarbeit Unternehmen quantifizierbare Vorteile bieten kann. Die Forscher der Stanford University starteten im Jahr 2010 ein groß angelegtes Experiment mit Callcenter-Agenten der größten chinesischen Reisebürokette C-Trip. So wurde eine Kontrollgruppe, 131 Mitarbeiter, und eine Experimentalgruppe, 118 Mitarbeiter, formiert, wobei die Kontrollgruppe weiterhin im Büro arbeitete und die Experimentalgruppe ihre Tätigkeit per Breitbandverbindung von zu Hause aus ableistete. Nach der neunmonatigen Untersuchungsphase hatte die Experimentalgruppe ihre Produktivität um 13% gesteigert. Ebenfalls konnten positive Auswirkungen auf die Krankheitsrate, die Anzahl an Pausen und die Arbeitszufriedenheit beobachtet werden. C-Trip weitete nach Beendigung dieses Experimentes die Möglichkeit der Heimarbeit auf die gesamte Firma aus. Für Details siehe Bloom und andere 2013. Die Beispiele verdeutlichen die durch Sauer 2012 beschriebene Erosion von Grenzen zwischen Unternehmen und Arbeitskraft, in der sich die Unternehmen positionieren müssen. Unternehmen und Arbeitnehmer befinden sich demnach tendenziell in einem Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Selbstgefährdung. VW und Yahoo haben aus Organisationssicht auf die sich verändernden Arbeitsbedingungen reagiert und einen Teil ihrer Beschäftigten die Entscheidung abgenommen, wie sie ihre Arbeitszeit oder ihren Arbeitsort gestalten können. Im Hinblick auf die Entwicklung zu einer modernen Dienstleistungsgesellschaft in Verbindung mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung wird die Entgrenzung von Arbeit weiter zunehmen. Dies beinhaltet ebenfalls gesundheitliche Risiken wie einen wachsenden Zeit- und Leistungsdruck oder die Verschiebung des Verhältnisses von Arbeits- und Privatleben. Mehr zum Thema Work-Life-Balance in Kapitel 12. Arbeitsgestaltungsmaßnahmen hängen neben den oben beschriebenen Merkmalen Arbeitsmittel, Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, Aufgabengestaltung, Arbeitsstrukturierung, Arbeitszeiten und Gruppenarbeit somit ebenfalls von den technischen Möglichkeiten, den organisationalen Rahmenbedingungen, dem Gestaltungswillen des Stelleninhabers und der Organisations- bzw. Unternehmenskultur ab. Abschnitt 11.3 Emotionsarbeit. Die bisher beschriebenen Methoden stellen vor allem die physischen und kognitiven Belastungen und Beanspruchungen der Arbeitswelt in den Fokus und gehen hierbei weniger auf die emotionalen Belastungen, die sich aus der Arbeit ergeben können, ein. Für immer mehr Beschäftigte wird der Umgang mit Kunden ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeitstätigkeit. Der moderne Mensch ist täglich Konsument oder Produzent von Dienstleistungen, sei dies beim Anruf in einem Callcenter bei einem Internetanbieter, beim Kauf einer Zugfahrkarte am Bahnschalter oder beim Besuch eines Restaurants. Darüber hinaus wird der Kunde zunehmend zum arbeitenden Kunden. Näheres hierzu im Webexkurs Der arbeitende Kunde auf www.lehrbuch-psychologie.de. Mit der Entwicklung der Gesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft müssen immer mehr Menschen Emotionsarbeit leisten. Emotionsarbeit wird dabei wie folgt definiert. Emotionsarbeit, auch Emotional Labor genannt, ist nach Hochschild 1990 eine bezahlte Arbeit, bei der ein Management der eigenen Emotionen notwendig ist. Dieses Management hat zur Folge, dass durch Mimik, Stimme und Gestik ein bestimmtes Gefühl zum Ausdruck gebracht wird, unabhängig davon, ob dies mit den eigenen inneren Empfindungen übereinstimmt oder nicht. Definition Ende. Emotionsarbeit ist Bestandteil vieler Dienstleistungsberufe. Begegnungen im Rahmen von Dienstleistungen sind immer durch Interaktionen gekennzeichnet, welche spezifische Arbeitsanforderungen an die Arbeitenden stellen. Damit verbunden sind vor allem soziale und emotionale Anforderungen, welche besonders an den Leistungserbringer gestellt werden. Darüber hinaus stellen organisationale Ziele wie Kundenbindung und Kundenzufriedenheit erhöhte Anforderungen an die Emotionsarbeit für Arbeitnehmer. Callcenter-Arbeitsplätze sind ein typisches Beispiel für Emotionsarbeit, denn Unternehmen treten mit ihren Kunden immer häufiger per Telefon in Kontakt. Je nach Dienstleistungsbranche führen die Beschäftigten nach Angaben von Henn und anderen 1996 in 8 Stunden Arbeitszeit zwischen 60 und 250 Telefonate mit Kunden. Der letzte Kunde erwartet selbstverständlich, mit derselben Freundlichkeit behandelt zu werden wie der erste. Vom Callcenter-Agenten wird erwartet, dass er sich konstant professionell verhält und sich seine Gefühle nicht anmerken lässt. Dasselbe gilt zum Beispiel für Flugbegleiter. Weitere Beispiele für Emotionsarbeit in verschiedenen Berufen sind in Tabelle 11.8 des gedruckten Lehrbuchs aufgeführt. Das Spezifische an den Dienstleistungsberufen ist die Interaktion mit Kunden, aus denen heraus sich entsprechende Arbeitsanforderungen ergeben. Das heißt, dass es zu den Arbeitsanforderungen von Dienstleistungsberufen gehört, mit Emotionen umzugehen und Emotionen regulieren zu können. Zapf 2002 unterscheidet in Anlehnung an Hacker 2005 drei Aspekte der Emotionsarbeit. Erstens Regulationsmöglichkeiten, zweitens Regulationsanforderungen und drittens Regulationsprobleme. Regulationsmöglichkeiten. Ein Teil des beruflichen Alltags ist der Umgang mit Ärger. Ein Kunde ist nicht zufrieden mit der Ware und lässt die Wut am Verkäufer aus. Schüler verhalten sich aus unerklärlichen Gründen aggressiv oder eine Flugbegleiterin muss zuvorkommend freundlich sein, trotz ihrer Müdigkeit nach einem Transatlantikflug. Zapf und andere 2003 unterscheiden vier Strategien, wie mit solchen Situationen umgegangen werden kann. Automatische Regulation. Bei der automatischen Regulation tritt die geforderte Emotion spontan auf, ohne dass eine falsche Emotion vorgetäuscht werden muss und ohne dass es besonderer Anstrengung bedarf. Oberflächenhandeln, Surface Acting. Die arbeitende Person gibt nach außen hin über Mimik, Gestik und Stimme vor, die erwartete Emotion zu empfinden, obwohl dies innerlich nicht der Fall ist. Der Gefühlsausdruck wird den Normen angepasst, nicht aber das empfundene Gefühl. Dies bedeutet, dass man sich freundlich verhält, obwohl man den anderen zum Beispiel unsympathisch findet. Siehe Raststätter 1999. Beim Oberflächenhandeln wird laut Krause und anderen 2008 zwischen Faking in Good Faith und Faking in Bad Faith unterschieden. Vergleiche auch Nerdinger 2011. Erstens, bei Faking in Good Faith dient das Simulieren der Gefühle aus Sicht der arbeitenden Person einem guten Zweck und wird als sinnvoll erachtet. Zweitens, bei Faking in Bad Faith wird das Oberflächenhandeln ebenfalls praktiziert, es wird jedoch als Zwang erlebt und innerlich nicht akzeptiert. Eine hohe Ausprägung an Faking in Bad Faith im Alltag korreliert stark mit emotionaler Erschöpfung. Tiefenhandeln, Deep Acting. Die arbeitende Person bemüht sich erfolgreich, die erwarteten und erwünschten Gefühle tatsächlich zu empfinden. Nach dem Motto, ich versuche, ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen und verhalte mich dementsprechend. Das Tiefenhandeln bedarf bestimmter, in erster Linie kognitiver, Techniken, mit deren Hilfe passende Gefühle hergestellt werden können. Raststätter 1999 beschreibt drei dieser Techniken. Erstens, eine Methode umfasst alle Arten von körperlicher Entspannung, angefangen bei tiefem Durchatmen. Damit soll innere Ruhe erreicht werden in Situationen, die unerwünschte Gefühle geweckt haben oder voraussichtlich wecken werden, zum Beispiel ein schwieriges Gespräch mit einem Kunden. Zweitens, eine zweite Methode kann schlicht mit Konzentration beschrieben werden, wie der Handarbeiter seinen Gegenstand nicht fallen lassen darf und sich auf seine Arbeit konzentrieren muss, auch wenn er müde ist, soll sich der Emotionsarbeiter auf seine Aufgabe, auf die zu erreichenden Ziele und auf die Bedürfnisse des Kunden konzentrieren und keine unerwünschten Regungen zulassen. Drittens, die dritte und interessanteste Technik ist die sogenannte Stanislavski-Methode, die auch Schauspielschüler lernen. Der Betroffene versucht, mentale Bilder und Vorstellungen hervorzurufen, die mit einem bestimmten, nämlich dem in der vorliegenden Situation erforderlichen, Gefühl verbunden ist. Die Gefühlserinnerungen helfen in der aktuellen Situation, das passende Gefühl zu erzeugen. Man stelle sich beispielsweise die Flugzeugkabine als gemütliches Wohnzimmer vor, in das nette Gäste eingeladen werden, und denke sich, ich bewirte die Gäste und freue mich, wenn es ihnen gefällt. Für Details siehe Stanislavski 1981. Emotionale Devianz. Das gewünschte Gefühl wird von der arbeitenden Person nicht gezeigt, zum Beispiel weil sie die organisationalen Regeln nicht anerkennt. Ganz im Gegenteil wird eine Emotion gezeigt, die seitens der Organisation sogar unerwünscht ist, zum Beispiel ein Wutausbruch beim Flugbegleiter. Diese Variante von emotionaler Devianz kann auf Seiten des Arbeitgebers zu Sanktionen führen, da ein Teil der Arbeit im Dienstleistungssektor die Vermittlung bestimmter Emotionen umfasst. Regulationsanforderungen. Wenn eine Organisation ihren Mitarbeitenden vorgibt, welche Gefühle und welches Verhalten in der täglichen Arbeit gezeigt werden sollen, spricht man von Display Rules. Beispielsweise ist es in der Werbebranche ein verbreitetes Phänomen, dass Marketing-Experten stets positiv auftreten und die Attraktivität ihrer Produkte auch durch ihre gezeigten Gefühle bestätigen. Wer würde ein Produkt kaufen, welches schon mit der Werbung etwas Bedrückendes vermittelt? Zapf und andere, 2000, haben Fragen zusammengestellt, mit denen diese Regulationsanforderungen in einer Organisation erfasst werden können. Tabelle 11.9 des gedruckten Buches zeigt die Regulationsanforderungen mit Beispielen von Items für deren Messung. Sind keine expliziten Regeln für den emotionalen Ausdruck vorhanden, wird laut Goldberg und Granday 2007 von Display Autonomy gesprochen. Die bisherige Forschung zur organisationalen Emotionsarbeit beschäftigt sich vor allem mit den negativen Auswirkungen von Display Rules auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Siehe dazu Krause und andere 2008. Regulationsprobleme. Emotionale Dissonanz. Emotionale Anforderungen in der Arbeit führen nicht per se zu negativen Auswirkungen auf das Befinden, wie etwa zu emotionaler Erschöpfung. Jedoch wurden in Meta-Analysen stabile Zusammenhänge zwischen emotionaler Dissonanz und emotionaler Erschöpfung für verschiedene Berufsgruppen nachgewiesen. Siehe Krause und andere 2008. In Anlehnung an die kognitive Dissonanz wird von emotionaler Dissonanz gesprochen, wenn eine Diskrepanz zwischen den eigenen Gefühlen und der vom Unternehmen geforderten Norm bei den Flugbegleiterinnen, zum Beispiel Freundlichkeit und Rücksicht, besteht. Maslach und andere 2001 haben nachgewiesen, dass emotionale Erschöpfung, fehlende Erfüllung und Depersonalisation ein Burnout begünstigen. Hier besteht ein Zusammenhang mit den zuvor angesprochenen Display Rules sowie mit Faking in Bad Faith, einer Art des Oberflächenhandelns. Letzteres führt zu emotionaler Dissonanz und fördert damit emotionale Erschöpfung und Depersonalisation, die Voraussetzungen für ein Burnout. Im Gegensatz zu anderen Variablen, zum Beispiel Faking in Good Faith oder Tiefenhandeln, trägt laut Zapf und anderen 2000 emotionale Dissonanz aber nicht zum Gefühl bei, etwas leisten zu können, was förderlich für den Arbeitenden wäre. Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte, Kollegen, Freunde oder Familie und Persönlichkeitsmerkmale wie emotionale Stabilität oder Extraversion können den Auswirkungen von emotionaler Dissonanz entgegenwirken und vor emotionaler Erschöpfung schützen. Vergleiche Giardini und Frese 2006 sowie Judge und andere 2009. Arbeitsgestaltung für Emotionsarbeiter. In Zusammenhang mit Emotionsarbeit erwähnen Zapf und andere 2003 verschiedene organisationale Interventionsmaßnahmen, welche die Emotionsarbeit nicht reduzieren, jedoch deren Bedingungen optimieren. Diese Maßnahmen konzentrieren sich auf die emotionalen Anforderungen, die Stressoren sowie die Ressourcen. Die Maßnahmen sind situationsbezogen und sollten spezifisch für jeden Fall ausgearbeitet werden. Anpassung emotionaler Anforderungen. Eine Möglichkeit der Anpassung von emotionalen Anforderungen ist mit dem Person-Environment-Fit-Model gegeben. Bei diesem Modell wird eine Passung zwischen Beschäftigten und Arbeitsumwelt angestrebt. Es wird versucht, die Anforderungen der Stelle so anzupassen, dass sie für den Stelleninhaber verträglich sind. Untersuchungen zeigen, dass dienstleistende Personen, welche mehr als 6 Stunden täglich mit Kunden interagieren, sich deutlich schlechter fühlen als bei geringerer Interaktionszeit. Dies spricht dafür, die Arbeitsgestaltung bei emotionsarbeitsbezogenen Stellen durch Maßnahmen wie Job Rotation oder Teilzeitanstellung zu optimieren. Vermeidung von Stressoren. Emotionale Dissonanz, wie auch andere Stressoren, sind von den externen und internen Ressourcen einer Person abhängig. Organisatorische Maßnahmen können zum Beispiel darauf abzielen, soziale Situationen zu vermeiden, aufgrund derer die Kunden negativ reagieren, wie zum Beispiel lange Wartezeiten am Telefon durch genügend Personal verhindern oder fehlende Informationen beim Dienstleistungspersonal, welches zu Wutausbrüchen bei den Kunden führen könnte, durch Schulungen vorbeugen. Stärkung von Ressourcen. Belastende Situationen können durch die Erhöhung des Handlungsspielraums oder bessere emotionsarbeitsbezogene Kontrollmöglichkeiten verringert werden. Eine Studie von Freund und Kollegen aus dem Jahre 2012 an 326 Sachbearbeitern eines Versicherungsunternehmens zeigt, dass insbesondere die Erhöhung situativer Kontrollspielräume, individuelle Gestaltung des zeitlichen Ablaufs sowie der Art der Aufgabenbearbeitung als protektive Ressource dienen und somit Burnout vorbeugen kann. Die Organisation hat dabei verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel: Erstens, die Mitarbeitenden verfügen bei den Darbietungsregeln über einen gewissen Ermessensspielraum. Zweitens, die Mitarbeitenden verfügen über einen Zeitspielraum, zum Beispiel durch Kurzpausen und Auszeiten. Drittens, die Mitarbeitenden verfügen über einen Entscheidungsspielraum, beispielsweise der Möglichkeit einer Übergabe von schwierigen Fällen an andere Mitarbeitende. Viertens, Mitarbeiter werden bereits im Auswahlprozess durch einen Person-Job-Fit auf ihre emotionale Stabilität hin geprüft. Neben diesen organisationsbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten können auf individueller Ebene Qualifikationsmaßnahmen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Schulungen zur kognitiven Restrukturierung, mit welcher Situationen aus einer anderen Perspektive betrachtet werden, oder der Abbau von Belastungen durch Erlernen von Entspannungstechniken, unter anderem autogenes Training, progressive Muskelrelaxation. Darüber hinaus kann die soziale Unterstützung durch Vorgesetzte die Belastung mildern.